Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, mein Name ist Horst Rindfleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsdoc Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterin von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin zu den Themen Highschool-Jahr, bekannt auch als Schüleraustausch, und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Heute das allseits beliebte Thema Highschool-Land USA, diesmal speziell nur Classic. Dazu habe ich mir eingeladen die Lara. Liebe Lara, stell dich doch mal kurz vor, warum macht der Job so viel Spaß? Wir haben ja sehr häufig miteinander zu tun. Du hast ja selbst das USA Classic erlebt. Wer bist du? Ja, ganz kurz mal deine Vorstellung.
Hallo liebe Zuhörer und auch nochmal von mir. Ich bin Lara, betreue bei GLS die USA-Klassikprogramme gemeinsam mit meiner Kollegin Elena. Und ja, ich war selbst im Ausland in den USA, wie Horst gerade erzählt hat. Vor knapp 20 Jahren habe ich ein Jahr in den USA in North Carolina verbracht. War eine sehr prägende Zeit meines Lebens und dementsprechend freue ich mich jetzt mit GLS, die Kenntnisse und die Erlebnisse weitergeben zu können.
Lara, warum bist du in die USA gegangen? Ganz kurz.
Ja, damals ist ja jetzt schon fast 20 Jahre her, da gab es noch nicht so viele Optionen wie heute und außerdem war das letztendlich auch das einzige Land, was finanziell stemmbar war für meine Eltern und ich habe es nicht bereut. Ich war dann ein ganzes Schuljahr dort und habe, glaube ich, sämtliche Erfahrungen machen dürfen, die so ein Highschool-Jahr in den USA beinhaltet, zur Highschool gegangen, in der Gastfamilie gelebt, nachmittags Sport gemacht, in der Kirche gewesen und genau.
Ja, das ist auch bei uns ein entscheidendes Moment bei Eltern, dass es finanziell überschaubar ist. Dazu kommen wir dann noch. Und bei uns ist aber so, dass viele Schüler wollen gern in die USA. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Auch solche Sachen wie, dass sie eben so Highschool-Filme haben gesehen, diesen Highschool-Spirit wollen wir erleben. Das sind eben diese Gründe. Vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, was so der Hauptunterschied ist zwischen USA Classic und dieses USA Select?
Auf jeden Fall. USA Classic ist ja das ganz klassische Austauschprogramm, staatlich gefördert in den USA. Die Kinder gehen mit dem J1-Visum in die USA und zahlen dort keine Schulgebühren und auch die Gastfamilien bekommen keine Entschädigung. Das heißt, es ist wirklich ein kulturelles Austauschprogramm, ne? Es geht um den kulturellen Austausch zwischen deinem Herkunftsland und den USA. Während im Select-Programm wählt man im Voraus eine Schule aus. Man weiß also ganz genau, wo man dann auch sich aufhalten wird über den Zeitraum. Und es ist eher ein akademisches Austauschprogramm. Das kann man vielleicht sagen, ist der Unterschied, macht sich natürlich auch im Preis bemerkbar.
Was wird von Teilnehmern in den Classic-Programmen erwartet? Die Voraussetzungen, habe ich festgestellt, seit Corona wurden verschärft. Sagst du mal was zu den Voraussetzungen, weil das ist immer wichtig für unsere Teilnehmer. Beliebt ist es sehr, aber aufgrund dessen, dass einige Schüler nicht mehr die Voraussetzungen erfüllen, können sie an den Programmen nicht teilnehmen. Wie sind aktuell die Voraussetzungen?
Also vielleicht einmal kurz vorweg, ganz wichtig ist natürlich allgemein Offenheit, Toleranz, Interesse an den USA, solche Sachen, Anpassungsbereitschaft ist ein ganz wichtiges Thema und vielleicht auch Durchhaltungsvermögen, wenn es zwischendrin mal nicht so optimal läuft, geht ja manchmal auf und ab, aber grundsätzlich so die Voraussetzungen vorab, auf jeden Fall gute Noten, also sollte man schon mitbringen, das heißt so ungefähr ein Notendurchschnitt von 2,5 im Klassikprogramm, kann man immer noch mal drüber sprechen, aber das sollte schon da sein. Und ansonsten sollte man auch keine großen medizinischen Einschränkungen haben, heißt jetzt irgendwelche schweren Allergien, irgendwelche starken Vorerkrankungen oder Therapien, einfach weil das die Gastfamilien in den USA dann gar nicht leisten können. Also das sind so ein bisschen die Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, wenn man im Classic-Programm in die USA gehen möchte.
Vielleicht nochmal ergänzend für unsere Zuhörer. Zum Beispiel vor ein paar Jahren noch möglich, Schüler mit ADHS ist auch nicht mehr möglich, weil die Schulen sagen, wenn wir schon keine Schulgebühren verlangen dürfen, dann wollen wir auch keine Mehraufwendung für die Schüler haben. Klar, gegenüber den Schülern etwas brutal, aber auch verständlich. Wir haben gerade, was du gerade ansprachst, in den letzten Jahren, gerade jetzt nach Corona, doch einige Schüler mit Therapien. Also beim Klassikprogramm würde ich erfahrungsgemäß sagen, fast gar nicht mehr möglich. In anderen Ländern bestehen noch Möglichkeiten. Beim Select-Programm müsste man das dann mit Elena, mit der Fachberaterin, durchsprechen, was da machbar ist. Ich weiß von anderen Ländern, die Therapie sollte wenigstens 6 Monate vor Abreise beendet sein. Hängt auch mit der Krankenversicherung zusammen. Also das sind schon einige Sachen, die jetzt natürlich entscheidend sind. Ich sage immer wieder, die Eltern, die jetzt kein Geld bekommen, wollen pflegeleichte Kinder. Und lapidar gesagt, wenn sie nachts müssen dreimal aufstehen, atmet das Kind noch, dann wollen sie das bezahlt haben. Und wenn das alles klappt, dann sind natürlich die Gastfamilien gern bereit, einen Austauschschüler aufzunehmen. Und das Wunderbare, was ich daran finde, ist, dass sie das dann auch jedes Jahr machen. GLS, bei euch ist es ja so, ich sage immer Profifamilien, die nehmen fast jedes Jahr einen Austauschschüler auf, obwohl sie kein Geld bekommen. Ganz einfach, weil sie es als Bereicherung sehen. Gibt es Ansprechpartner, gerade wenn jetzt Probleme auftreten am Anfang, sei es kultureller Art, Sprachprobleme, dass man mit seinem Schulenglisch noch die Sachen übersetzt. Kultureller Art, viele stolpern am Anfang ja darüber, dass man nicht so wie in Deutschland sich immer so direkt die Meinung sagt. Also wenn der Gastfamilie irgendwas an dir nicht gefällt, dann wird öfters mal mit Nachbarn drüber gesprochen als mit dir selbst. Ich gebe immer in den Beratungen den Rat, wenn du merkst, es ist was am Köcheln, sprich mit Nachbarn, was ist los? Was sagst du dazu? Wie ist das mit den Ansprechpartnern? Ich weiß, dass das sehr gut funktioniert, aber aus deinem Mund kommt es wahrscheinlich authentischer.
Ja, also erstmal ist es natürlich so, dass vor Ort immer mal irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme auftreten können. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das lässt sich im Vorfeld auch gar nicht verhindern. Liegt sicherlich auch so ein bisschen an der unterschiedlichen Art der Kommunikation in den USA. Die ist eben nicht so direkt. Man spricht Probleme manchmal nicht so direkt an. Wichtig ist aber, glaube ich, dass unsere Teilnehmer ja trotzdem sich melden, wenn irgendwo der Schuh drückt, wenn irgendwas stört oder sich komisch anfühlt, dann auf jeden Fall melden. Entweder bei deiner lokalen Betreuungsperson, also jeder Teilnehmer, der bei uns in die USA geht, hat immer auch neben der Gastfamilie vor Ort einen lokalen Ansprechpartner, der sich mindestens einmal im Monat bei dir meldet. Aber du kannst dich auch jederzeit bei dieser Betreuungsperson melden. Oder du kannst natürlich auch, wenn vielleicht das mit dem Englisch noch ein bisschen hapert, dich auch weiterhin bei uns bei GLS melden. Also sowohl ich als auch Elena sind weiterhin erreichbar, insbesondere natürlich für die Eltern als Ansprechpartner in Deutschland, aber auch für die Teilnehmer sind wir erreichbar.
Die Mentorin trifft doch schon so eine Art Vorauswahl, wenn dann die Bewerbungsunterlagen bzw. die Bewerberprofile in die USA einkommen, richtig?
Was meinst du genau mit der Mentorin?
Ja, die Mentorin, ja, manche sagen Mentorin, was gibt es noch für Ausdrücke? Koordinatorin.
Aber das ist, glaube ich, nicht die, also das ist nicht die Ansprechpartnerin am Ende vom Kind. Also so wie ich es weiß, ist, dass die Auswahl, die getroffen wird, ist quasi ein paar Stufen höher bei unseren Partnern, ne? Also wenn die Gastfamilien die Profile bekommen von den Kids, wo dann unter anderem auch unsere dabei sind, das ist noch nicht die lokale Betreuerin. Die geht's am Ende erst, wenn das Kind wirklich platziert ist und dann wird quasi auch die lokale Betreuerin ausgewählt, ne? Es ist aber natürlich so, dass unsere Partner in den USA auf verschiedenen Ebenen arbeiten und ich sag mal, unsere Ansprechpartner dann zum Teil natürlich auch vorab die Profile sortieren und gewisse Profile auswählen und so weiter und so fort, ne?
Und diese Ansprechpartnerin hat dann regelmäßig Sprechtage, wo man sich eben mit
Genau,
ihr
also
unterhalten kann.
genau, beziehungsweise die ist eigentlich immer erreichbar. Oft stehen die Kids auch zum Beispiel im Kontakt per WhatsApp oder per Anruf mit den Betreuern vor Ort. Aber natürlich wird sie sich auch regelmäßig mindestens einmal im Monat bei dem Teilnehmer melden und nachfragen, ist alles okay? Ich glaube, alle 2 Monate gibt es auch mal einen Hausbesuch oder ein persönliches Treffen. Aber zwischendurch kann man eben auch ständig im Kontakt stehen. Und wenn zwischendurch irgendwas ist, nicht nur in der Familie, auch sonst in der Schule oder mit Freunden oder so, dann auf jeden Fall immer Bescheid geben, nicht einfach runterschlucken oder wegschieben, sondern melden, damit wir eben auch oder die Kollegen vor Ort auch handeln können.
Und das ist die Ansprechpartnerin, die dann auch ab und zu mal Veranstaltungen macht, Reisen organisiert, richtig?
Naja, es kommt individuell drauf an, ne? Also es wird schon definitiv auch mal so Veranstaltungen, vielleicht wenn es noch ein paar andere Austauschschüler in der Gegend gibt, organisiert durch die Betreuungsperson geben. Ansonsten bieten unsere Partner vor Ort aber natürlich auch Reisen an, geführte Reisen. Das wird sicherlich nicht alles die lokale Betreuung auf der Ebene organisieren, sondern eben auch ein paar Stufen weiter oben. Da bieten unsere Partner zum Beispiel ja auch Trips an, zum Beispiel nach New York, nach Hawaii, nach LA, solche Sachen, ne? Das wird ja auch dort organisiert für alle Austauschschüler der Organisation in den USA.
Gerade für unsere Eltern sehr sensibles Thema, ist der Flug begleitet, weil es ist ja, ja für jedes Kind zum ersten Mal der erste Flug ohne Eltern. Da sind natürlich Ängste da. Bisher haben die Eltern alles gemanagt. Wie läuft das bei euch ab? Ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder Flug begleitet ist. Wie macht ihr das?
Ja, wichtige Frage. Also tatsächlich ist es so, muss man ganz klar sagen, dass die meisten Teilnehmer, die in die USA fliegen, am Ende alleine fliegen. Es sind aber bisher alle angekommen. Also da kann ich die Eltern so ein bisschen beruhigen. Das ist so ein bisschen die erste Bewährungsprobe. Es ist so, dadurch, dass die Schulen so unterschiedlich beginnen in den USA und wir ja im Klassikprogramm vorher gar nicht wissen oder nicht sehr im Vorfeld wissen, an welche Schule das Kind am Ende gehen wird, sind die Abflugzeiten tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Man sollte so circa 5 bis 7 Tage vor Schulbeginn bei seiner Gastfamilie ankommen, so im Schnitt. Und die Schulen gehen tatsächlich von Ende Juli bis Anfang September los, wenn man zum Sommer hin ausreist, sodass es ganz schwierig ist, wirklich begleitete Flüge anbieten zu können. Das Einzige, was wir machen für die Sommerabreisen, ist der sogenannte New York Stopover. Wenn man möchte, kann man den dazu buchen, kostenpflichtig bei GLS. Dann wird quasi so ein Vorbereitungswochenende vorgeschaltet, 3, 4 Tage gemeinsam in New York. Man fliegt zusammen hin und im Anschluss weiter dann separat zur Gastfamilie. Allerdings ist es so, wir müssen immer gucken, inwiefern die Startdaten der Schule dann auch zu diesem Termin des New York Stopover passen. Wir wissen also wirklich erst, wenn die Platzierung steht, wenn man seine Familie und seine Schule bekommen hat, ob man daran teilnehmen kann. Und wenn das nicht klappt, dann würde die Anreise vermutlich alleine, nicht begleitet erfolgen. Aber wir haben während der kompletten Anreisezeiten auch immer ein Notrufhandy geschaltet bei GLS. Wir sind also durchweg erreichbar, falls irgendwas sein sollte, falls man den Flug verpasst und so weiter, dann sind wir da. Und auch die Partner vor Ort, die Gastfamilie, sind ja auch erreichbar. Also von daher, jedes Kind ist bisher angekommen. Wir werden da auch darauf vorbereiten in unseren Vorbereitungsseminaren. Das ist also meistens gar kein Problem.
Ja, wir geben ja in unseren Beratungen immer ein paar Beispiele, wie die Kinder, die Schüler, wenn es Probleme gab, Flugverspätung oder Flugverpasst, darauf reagiert haben. Ich sage auch immer den Eltern, ersetzen Sie das Wort Angst gegen Vertrauen. Ihr Kind ist gut drauf und die freuen sich dann auch riesig, wie sie das alles gemanagt haben. Und wie gesagt, jeder kommt an.
Also ich hätte damals auch fast meinen Flug verpasst. Ich habe dann ganz unruhig und panisch im Flugzeug die Stewardessen angesprochen und gesagt, hier, ich bin Austauschschülerin, ich muss gleich weiterfliegen, können Sie mir helfen? Und wurde dann ganz nett im Eilschritt von einem Flug zum anderen gebracht, damals beim Umsteigen. Und habe es tatsächlich auch gerade noch so geschafft. Alle anderen Passagiere haben schon gewartet. Also es hilft tatsächlich auch da, wenn man wenn der Flug Verspätung hat oder man merkt, einfach wirklich Flughafenpersonal ansprechen. Die sind immer super freundlich. Gerade als minderjähriges Kind wird man immer freundlich entgegengenommen und es wird einem geholfen.
Ja, die Emily weiß ich noch, ich weiß gar nicht, in den USA, die sagt, Riesenflughafen, überhaupt nicht mehr durchgesehen. Ist einer mit so einer Elektrocar gekommen, hat sich da vorgestellt, du, ich bin Austauschschülerin, null Navigation. Und dann hat er gesagt, komm, Koffer hinten drauf, du hinten drauf, ich fahr dich gleich mal zum Gate.
Genau,
mein
genau.
Jüngster Sohn war in Chicago, der hat dann den Flugkapitän angesprochen, weil ich habe gesagt, such dir immer die aus, die die meisten Streifen auf den Achseln haben. Und da hat er den Flugkapitän angesprochen und hat gesagt, komm, ich bring dich gleich mal. Weil die Austauschschüler, die sind privilegiert. Aber grundsätzlich im Ausland wird sich immer geholfen. Und ich denke mal, das machen wir Deutschen genauso, wenn da irgendwas ist, dass man dann sich gegenseitig hilft. Also Eltern brauchen keine Ängste haben. Wir gehen jetzt mal davon aus, liebe Eltern, dass Ihr Kind wirklich ankommt, was natürlich garantiert ist. Wie verläuft die Ankunft? Die Gastfamilie empfängt mit der Ansprechpartnerin sicherlich. Wie verläuft die erste Woche? Alles neu, Zirkus im Kopf, ich verstehe kein Wort. Neue Kultur, wie verläuft das so? Was sind deine Erfahrungen? Wie war es bei dir?
Ja, wichtige Frage. Also wie schon gesagt, die Ankunft ist ja meistens so ungefähr 5 bis 7 Tage vor Schulbeginn. Also man hat meistens noch so eine gute Woche, um erstmal anzukommen. Meiner Erfahrung nach damals waren die ersten Tage ziemlich überwältigend. Zum einen, weil man natürlich wirklich auf der nicht ganz fremden, aber doch ungewohnten Sprache kommuniziert und sich da erstmal dran gewöhnen muss. Und die ersten Tage platzt einem wahrscheinlich der Kopf vor lauter Neuem. Aber da kommt man sehr schnell rein. Und das gehört eben dazu. Es ist aber wirklich so, die Gastfamilie holt in den meisten Fällen das Kind vom Flughafen ab oder alternativ die lokale Betreuungsperson. Auf jeden Fall kommt der Teilnehmer aber quasi aus dem Flughafen und schon in der Halle wird er erwartet und abgeholt, fährt dann wahrscheinlich erstmal nach Hause zum Ankommen, lernt das Haus vor Ort kennen, den Rest der Familie und so weiter. Und spätestens in den Tagen danach eben auch die Betreuungsperson vor Ort, wenn nicht schon erfolgt. Und dann kann eben noch ganz viel Organisatorisches erledigt werden in der ersten Woche. Zum Beispiel eine US-SIM-Karte sich besorgen. Da wird sicherlich auch Hilfestellung gegeben durch die Familie. Vielleicht müssen auch noch irgendwelche Probetrainings gemacht werden für den Sportunterricht, wenn man daran teilnehmen möchte an der Schule. Vielleicht besucht man auch schon mal seine Highschool, meldet sich an oder spricht schon mal mit dem Beratungslehrer vor Ort in den Tagen vor Schulstart. All das ist was quasi in den Tagen vor offiziellem Schulbeginn erledigt werden kann. Und da sind dann eben auch die Gastfamilie und unsere Partner, unsere Betreuer vor Ort dann verantwortlich, das Kind zu begleiten.
Vielleicht ganz kurz muss ich einflechten, eine Geschichte von Mathilda, kurz erzählt. Sie war in Montreal, ist am ersten Morgen die Treppe runtergekommen und hat das mal schön in Worte gefasst. Ihr Zimmer war oben, sie kommt die Treppe runter, unten sitzt die gesamte Familie zum Frühstück, erwartet sie, alle gucken sie an. Sie hatte Kloß im Hals, sie wusste nicht, was sie sagen sollte, Zirkus im Kopf, total nervös, wie wird sich das hier abspielen? Die sagte, der einzige freie Platz war neben der Mama, neben der Gastmam. Und dort setzte sie sich hin. Und die sagte, so wie ich sitze, legt die Mutter mir den Arm um die Schulter. Und ich wusste, mir kann nichts passieren. Und so
Ja.
ähnlich muss man sich das vorstellen, weil, wie gesagt, die Gastfamilien sind erprobt und wissen natürlich über die Unsicherheit in den ersten Stunden, ersten Tagen bei euch und haben dann so ihre Kniffe, wie sie dann auf euch eingehen, dass relativ schnell das Vertrauen aufgebaut wird, was für mich einmalig ist und auch unbezahlbar. Familie ist für mich mit das Privateste, was es gibt, oder das Intimste. Und die lassen euch ab dem ersten Tag zu 100% in die Familie. Und das ist doch fantastisch. Hattest du einen Gastfamilienwechsel?
Nein, ich hatte keinen Gastfamilienwechsel. Ich hatte das große Glück, ja, dass meine Gastfamilie mich bestmöglich versucht hat zu integrieren. Ich hatte keine Gastgeschwister. Ich hatte zwei Gasteltern und drei Hunde. Aber musste natürlich auch erstmal die ersten Tage und Wochen mich so ein bisschen reinfinden in das neue Umfeld, vor allem eben auch in die Sprache, in die neuen Gepflogenheiten. War ja doch irgendwie ganz anders als zu Hause. Aber die hatten vorher, glaube ich, schon ein Gastkind damals gehabt aus einem anderen Land. Und dann kam ich und danach wollten sie keinen mehr aufnehmen, weil sie gesagt haben, es ist immer so schwer, am Ende der Zeit dann wieder Abschied zu nehmen. Also von daher, es kommen auch immer wieder neue Familien dazu, und viele machen das aber auch viele Jahre, wie du erzählt hast, und haben immer wieder Freude dran.
Das ist teilweise herzzerreißend. Wenn unsere Schüler auf Veranstaltungen erzählen, dann merkst du richtig, wie das den Eltern ans Herz geht. Die haben natürlich vielleicht auch ein bisschen die Angst, dass sie ihr Kind verlieren, aber das muss überhaupt nicht sein. Man ist dann bei der Rückkehr ein bisschen im Tunnel, aber dann ist man wieder in Deutschland integriert. Wie unterscheidet sich der amerikanische Schulalltag vom deutschen? Ich schwärme immer von den berufsorientierten Fächern, dass man sich ausprobieren kann, seine Talente, Fähigkeiten. Du hast es erlebt. Wie war es bei dir? In den 20 Jahren hat sich nie allzu viel verändert. Von der Schulqualität auf alle Fälle, das muss ich sagen, weil meine Jungs sind ja auch schon ein paar Jahre her. Wie erlebst du das? Was kannst du dazu sagen?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, es gibt, also wahrscheinlich gibt es auch nicht den deutschen Schulalltag, aber es gibt auch nicht den US-amerikanischen Schulalltag. Also man muss schon sagen, dass sich die Highschools da doch auch teilweise deutlich unterscheiden vom Angebot, vom Ablauf. Da gibt es schon Unterschiede. Grundsätzlich sind das alles öffentliche Highschools im USA-Klassikprogramm. Und man kann, glaube ich, schon ganz grundsätzlich sagen, das Besondere an den US-Highschools ist einfach die oft sehr viel größere Auswahl der Fächer, ne? Also im Vergleich zu dem, was man so aus Deutschland kennt, Mathe, Englisch, Deutsch, zweite Fremdsprache vielleicht, gibt es halt wirklich in den USA oftmals eine viel größere Bandbreite an möglichen Fächern. Wie du schon gesagt hast, Berufsvorbereitung hatte ich damals auch, nannte sich Dress for Success. Wir mussten uns dementsprechend dann auch für den Beruf später auch dementsprechend mal anziehen und zum Unterricht kommen. Was hatte ich noch? Ich hatte auch Computerkurse, ich hatte auf jeden Fall auch Fremdsprache, Spanisch hatte ich auf jeden Fall. Ich hatte auch einen medizinischen Kurs, so ein bisschen Richtung Anatomie. Also da gibt es meistens ja eine wirklich große Bandbreite. Was auf jeden Fall an den meisten Highschools in den Stundenplan gehört für unsere Austauschschüler, ist ein Englischkurs, ist ein Geschichtskurs, US-Geschichte und ein Mathekurs. Die weiteren Fächer kann man relativ frei wählen, dann aus dem Angebot der Highschool. Wichtig ist, man hat dann meistens so zwischen 6 bis 7 Fächer pro Tag, die sich sogar täglich oder alle 2 Tage wiederholen. Also immer wieder der gleiche Ablauf inklusive einer Mittagspause. Was auch noch anders ist, glaube ich, vom US-amerikanischen Alltag her, das war bei mir damals auch, man trifft sich morgens immer im sogenannten Homeroom, also quasi im Klassenraum, wo man dann später zu seinen verschiedenen Fächern geht und sagt erstmal die Pledge of Allegiance auf, also quasi den Treueschwur auf die US-Nation. Und das ist, glaube ich, auch so das typisch Patriotische, was sicherlich auch die USA widerspiegelt, dass man so seinen Schulalltag beginnt, bevor es dann losgeht mit den einzelnen Fächern. Aber ja, grundsätzlich kann man wirklich sagen, es ist sicherlich in den letzten 20 Jahren deutlich digitaler geworden. Also wir hören immer wieder jetzt auch von unseren Returnees, also Schulbücher gibt es so eigentlich nicht mehr, es ist alles digital. Das war bei mir damals noch anders, aber ansonsten die große Auswahl und die verschiedenen Fächerkombinationen, die gibt es wohl immer noch.
Ja, die Lea, die bei uns mitarbeitet, ist ja letzten Sommer zurückgekommen. Aber jetzt auch andere Rückkehrer haben mir berichtet. Das habe ich auch zum ersten Mal gehört. Auch Mathematik. Bei der Lea waren es 10 verschiedene Richtungen, wo sie konnte Mathematik wählen. Und sie meinte, ich hätte am liebsten alle genommen, weil das war alles praxisorientiert. Also Buchführung, alles, was du mal später im Leben so brauchst. Immer so eine praktische Anwendung. Und das finde ich auch nicht ganz schlecht.
Auf jeden Fall. Und vielleicht noch ergänzend dazu, also was wir auch merken, ist, dass meistens so vom Niveau her, vom Anspruch her, liegt ja die US-amerikanischen Highschools vielleicht hinter den deutschen Schulen ein bisschen zurück. Also meistens ist es so, dass es unseren Schülern im Ausland nicht so super schwer fällt, im Unterricht mitzukommen, trotz Sprachbarriere. Deswegen empfehlen wir auch immer ruhig, etwas anspruchsvolle Kurse zu wählen. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel einen Mathekurs 1 und Mathekurs 2 gibt, der etwas schwieriger ist, traut euch ruhig auch in die anspruchsvolleren Kurse rein. Falls ihr dann doch merkt, es ist zu schwer, dann kann man meistens auch in den ersten Wochen noch wechseln. Aber die Erfahrung zeigt doch, dass der akademische Anspruch an den öffentlichen Highschools in den USA auf jeden Fall zu bewältigen ist für unsere deutschen Schüler.
Ja, wobei ich sage, gerade was du sagtest, nicht so hoch. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, wir hier in Sachsen haben ja das Wunderbare, dass das Einzige, was unsere Schüler machen müssen, ist Schulpflicht, die Auflage haben sie, aber ansonsten ist es Sachsen egal, ich glaube in ganz Ostdeutschland, welche Schulfächer du belegst. Bis auf die Pflichtfächer, die du eben in den USA hast, aber sonst kannst du den Stundenplan selbst zusammenstellen. Und unsere stellen sich dann, wie gesagt, mit Fächern zusammen, die sie lieben. Ich empfehle auch immer Psychologie. Das ist fast an meisten Schulen der Fall, egal was man später mal macht. Und wenn du dir einen Stundenplan zusammenstellst, der dir gefällt, lernst du ja auch ganz anders. Und wir haben einige Rückkehrer, die waren so, hatten so einen 2er Schnitt und die haben dann mit halbem Aufwand die Abi mit 1,1, 1,4 gemacht. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und lass es ein Durchschnitt gleichbleibend sein, aber wenn du nur einen halben Aufwand hast und viel entspannter an die Sache rangehst, weil du eben gelernt hast, was ist wichtig, was ist unwichtig. Das sind ja alle so eine Sache hier. Egal, ob die ein Gedicht in 4 Sprachen lernen müssen oder eine Mathematikaufgabe, Integralrechnung oder so, für unsere Schüler ist da alles 100% wichtig. Und das ist dann eben, ob das immer so wichtig ist mit dem akademischen Fokus, ich weiß es nicht. Sich ausprobieren, Talente zu entwickeln, Fähigkeiten zu bestätigen oder neu zu entdecken, ist für mich viel wichtiger als manche Eins auf dem Zeugnis.
Absolut, absolut. Ich wollte nur darauf hingehen, dass sich die Kinder ruhig auch trauen sollen, ne? Die anspruchsvolleren Fächern zu wählen, wenn da Interesse ist. Also dass sie das auf jeden Fall auch gut schaffen, vom Schwierigkeitsgrad her auch in den USA. Ich glaube, da darf man sich ruhig trauen, aber am wichtigsten ist natürlich, dass man die Fächer wählt, die einen interessieren, die man ausprobieren möchte. Und das Englisch verbessert sich dann sowieso nebenbei. Und ja, von daher.
Ja, es ist ja auch so, haben ja auch Rückkehrer gesagt, das muss man sich mal überlegen. Ich habe gesagt, bist du damals schon mal an einer deutschen Schule konfrontiert worden, wie du vorhin schon sagtest, nach dem ersten Monat, wenn du dann meist, ich merkst, das ist ja auch ein Ergebnis, ich hatte falsche Erwartungen an das Fach, brauchst du im Leben nicht mehr hinterherjagen und du gehst zum Lehrer und sagst, ich würde gerne nochmal wechseln und er sagt dann zu dir, was würde dir mehr Spaß machen? sowas wirst du an der deutschen Schule nicht hören, macht dir das Fach Spaß. Das ist vor allen Dingen, wenn du dann solche Aussagen hörst, und die habe ich nicht nur zum einmal gehört, wenn Schüler, die zurückkommen, sagen, du hast immer das Gefühl bei den Lehrern, die wissen, wovon sie sprechen. Also das kann man ja mal über den Satz nachdenken, über diese Aussage. Wobei ich unseren Lehrern keine Vorwürfe mache, es hängt doch alles mit der Ausbildung zusammen und mit dem ganzen Rahmenprogramm. Was machen die Schüler an den Nachmittagen? Wie sind sie da aufgestellt? Vielleicht sagst du ganz kurz mal was. Wann müssen sie denn früh aufstehen? Wann kommt der Schulbus und wann sind sie wieder zu Hause?
Also auch da ist es, glaube ich, wieder ganz wichtig, dass man nicht verallgemeinern kann, ne? Jedes Auslandsjahr, jedes unserer Teilnehmer sieht ganz anders aus. Die meisten, ja, fahren mit dem großen gelben Schulbus, aber durchaus nicht alle. Einige haben vielleicht auch das Glück, dass sie direkt neben der Schule wohnen, zu Fuß gehen können oder dass die Gastmama oder Gastpapa morgens mit dem Auto hinfährt oder dass man sich mit Freunden zusammentut und gemeinsam hinfährt. Also von daher kann man das nicht so allgemein sagen, aber grundsätzlich ja, früh aufstehen wird wahrscheinlich dazugehören. Die Schulen starten so, ja, ich würde sagen, zwischen 8 und 8:30 Uhr geht es morgens los. Ich hatte damals einen relativ langen Schulweg mit dem Schulbus, weiß ich noch, lag nicht daran, dass die Schule so weit weg war, sondern dass der Schulbus so merkwürdig durch die Nachbarschaft gefahren ist und an jeder Straßenecke gehalten hat, sodass ich, glaube ich, irgendwie um ja kurz nach 7 vorne an der Straßenecke den Bus genommen habe und dann gegen 8 Uhr an der Schule war. Dann ging es los mit dem ersten Fach. Ja, am Nachmittag auch da ist es ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Interessen man hat und welche Möglichkeiten auch die Gastfamilie mitbringt. Also oft ist es ja so, dass die Highschools am Nachmittag eben Nachmittagsaktivitäten anbieten. Das kann zum Beispiel Sportunterricht sein, das können aber auch ja, verschiedene Clubs oder Gruppen sein an der Highschool zum Beispiel, ja, ein Spanischclub oder auch ein Theaterclub, eine Big Band, solche Sachen. Und Sportunterricht saisonal gibt es alle 3 Monate eine andere Möglichkeit, wenn man mitmachen möchte. Das kann man machen am Nachmittag. Das geht dann ja meistens bis zu den frühen Abendstunden. Und dann muss man natürlich schauen, wie man nach Hause kommt. Wenn noch ein Schulbus fährt, dann ist das toll, ist aber nicht immer der Fall. Ansonsten muss man sich abholen lassen oder vielleicht bei Freunden mitfahren im Auto, wenn die schon einen Führerschein haben. Geht ja in den USA ein bisschen früher als bei uns. Dann kann man sich auch mitnehmen lassen. Also da ist es wirklich, da kommt es drauf an, ja, wie intensiv möchte man auch den Nachmittag an der Schule verbringen. Ansonsten gibt es aber vielleicht auch die Möglichkeit, dass man, ja, dass man dann in den Kirchengemeinde, vielleicht ist die Gastfamilie da aktiv, irgendwelche Veranstaltungen besucht oder dass man sich mit Freunden trifft, dass man ins Einkaufszentrum geht, dass man mit der Gastfamilie unterwegs ist. Also auch da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist nur, man wird wahrscheinlich aufs Auto angewiesen sein. Es ist leider nicht so wie bei uns alles mit öffentlichem Nahverkehr einfach angebunden. Man muss immer gucken, dass man sich irgendwelche Fahrgelegenheiten organisiert, dass die Gastfamilie einen wohin fährt. Das ist in den USA ein ganz großes Thema.
Fahrradfahren kommt langsam in die Gänge, ist aber auch nicht so ausgeprägt bei uns. Fahrradfahren mehr Sport. Die Angebote an den Highschools nachmittags ist fantastisch. Viele, denen fehlt das dann in Deutschland, das Kochen und Backen, wenn sie zusammen in der Schulgemeinschaft kochen und backen. Also da gibt es schon eine Vielfalt, die außergewöhnlich groß ist. Wie sieht der Alltag in der Gastfamilie aus? Wie ist es am Wochenende? Vielleicht mal kurz zusammengefasst.
Vielleicht noch ergänzend zu der Frage vorher, wollte ich auch noch erwähnen, vielleicht so ein bisschen meine Erfahrung an der Highschools am Nachmittag. Also ich habe ganz, ganz viel Sport gemacht in den USA. Zum Beispiel habe ich angefangen und habe Fußball gespielt, ich habe Basketball gespielt in der Kirche und ich habe Tennis gespielt in der Highschool. Das war auf jeden Fall ein ganz großes Thema und wir möchten auch nochmal da der Hinweis, alle, die drüben sind, auf jeden Fall motivieren, sich da auch in irgendeiner Art und Weise am Nachmittag an der Highschool einzubringen. Man trifft einfach noch mehr Leute, man macht noch mehr Verbindungen zu den Schülern vor Ort. Es bringt einem einfach super viel, wenn man die Gelegenheit hat, in irgendeiner Art und Weise aktiv zu sein, sollte man das tun. Ja, und wie sieht der Alltag in der Gastfamilie aus? Da ist es natürlich ganz wichtig. Die Gastfamilien haben ja auch, ich sag mal, alle selber ihren Alltag, bevor der Teilnehmer, die Teilnehmerin dort ankommt. Sage ich mal, läuft alles so für sich und dann kommt eine neue Person dazu und integriert sich irgendwie. Von daher ist es nicht so, dass deren Welt dann stillsteht. Die sind auch sonst beruflich aktiv, haben vielleicht auch Kinder selber, vielleicht auch kleine Kinder, die irgendwie betreut werden müssen. Von daher muss man sich als Gastschüler dann da so ein bisschen einbringen und seinen Platz finden. Grundsätzlich ist es so, dass man wahrscheinlich vielleicht am Wochenende mit der Familie frühstücken kann, wenn das dort in der Familie üblich ist, dass man dann vielleicht kleinere Ausflüge macht. Vielleicht ist eben auch die Kirchengemeinde Kirchengemeinde ein wichtiger Teil der Familie ist ja ein großes Thema in den USA, Religion. Viele Familien sind aktiv religiös in den Kirchen. Kann man sich gerne einbringen, wenn man das möchte. Und ansonsten Familienbesuche sind auch ein wichtiges Thema. Oftmals trifft man sich gerade auch am Wochenende innerhalb der Familie, die vielleicht im Nachbarort oder im Nachbarstaat wohnt, und ist damit unterwegs. Und unter der Woche, ja, ist natürlich Highschool ein wichtiges Thema und seine Nachmittagsaktivitäten. Wahrscheinlich trifft man sich dann eher erst abends mit der Familie, und isst vielleicht gemeinsam zu Abend. Aber das wird sich auch vor Ort wirklich zeigen. Jeder macht da eigene Erfahrungen. Bei jedem läuft es ein bisschen anders. Bei jedem ist auch die Gastfamilienkonstellation ein bisschen unterschiedlich. Ne? Wie gesagt, bei mir, ich hatte damals keine Gastgeschwister. Ich hatte nur meine beiden Gasteltern. Und dementsprechend hatten sie natürlich auch viel Zeit für mich als Austauschschülerin. Wenn man viele Geschwister hat, muss man sich vielleicht so ein bisschen arrangieren mit dem Fahren und mit den Aktivitäten am Nachmittag. Profitiert aber vielleicht auch dann davon, dass man eben direkt mit eingebunden wird mit seinen Gastgeschwistern.
Vielleicht ein Hinweis zu den Nachmittagsaktivitäten. Wenn wir Podcast machen mit Rückkehrern, da erzählen die auch, die ersten richtigen Freundschaften sind durch die Nachmittagsaktivitäten entstanden, weil die sagen, in der Schule, du hast 5 Minuten Pause, da hättest du es von Schulraum zu Schulraum. Am Anfang ist es auch so, dass sich erstmal die ganzen Freundeskreise treffen, da machen die relativ viel mit Austauschschülern, weil so dieselben Probleme da sind. Und die sagen, so wie wir dann unsere Aktivitäten gestartet haben, am Theater, in Sportvereinen, oder, wo sie einem auch immer wieder darauf hinweisen, geht mit in die Kirche, weil dort entstehen auch Freundschaften. Und ja, dann läuft die ganze Sache. Wie sieht's mit Reiseangeboten aus? Es ist noch keiner zurückgekommen und hat gesagt, ich habe nichts gesehen. Felix, mein Jüngster, sagt immer, du sitzt in Deutschland auch nicht im Gymnasium und denkst, du musst nochmal an die Ostsee oder nach Thüringen oder sonst wohin. Du bist ja voll involviert. Manche sind im Sport unterwegs, manche mit dem Theater. Es gibt schöne Reisen mit Eltern, mit Organisationen. Lara, deine Aussagen dazu?
Ja, auch da sieht es bei jedem wahrscheinlich dann ein bisschen anders aus. Ganz wichtig ist, glaube ich, zu sagen, wie ich schon erwähnt habe, also die Gastfamilien sind ganz normale Familien, wirklich aus dem US-amerikanischen Alltag. Da hat nicht jede Familie die Möglichkeit, ein umfangreiches Reiseangebot anzubieten. Oftmals haben die Familien ja auch wenig bis gar keinen Urlaub in den USA. Von daher kommt es wirklich so ein bisschen drauf an, wie die Familie aufgestellt ist. Auf jeden Fall ist es aber schon so, dass meistens zumindest ja für Familienbesuche oder für kleinere Ausflüge mal solche Reisen stattfinden. Vielleicht auch in andere Bundesstaaten in den USA, dass da was unternommen wird, das auf jeden Fall. Das war bei mir damals auch so. Ich persönlich habe damals auch viele Reisen mit der Kirchengemeinde gemacht, weil ich ja dort mich auch eingebracht habe, auch Sport gemacht habe an der Kirche, weil es eine große Basketballhalle gab und wir eben auch viele solche Trips gemacht haben. Damals war zum Beispiel gerade der Hurricane Katrina gewesen und wir sind dann darunter gefahren und haben ein bisschen aufgebaut. Also solche Sachen kann man auch über die Kirchen machen. Ansonsten wie gesagt, mit den Familien, wenn es sich ergibt. Man sollte aber auch nicht erwarten, dass da jetzt regelmäßig große Reisen stattfinden. Das kommt wirklich auf die Familie an und da ist keine Gastfamilie zu verpflichtet. Wenn man aber natürlich abseits von seiner Gastfamilie wirklich noch Trips machen möchte, das hatte ich schon kurz angesprochen, unsere Partner in den USA, mit denen wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, bieten jedes Jahr auch zusätzliche Reisen an für die Austauschschüler in den USA, die in dem Jahr dort sind, zum Beispiel zu Zielen, ganz spannend, wie nach New York, wie nach Hawaii, wie nach LA. Also da gibt es wirklich ganz, ganz spannende Ziele auch, die man dann zusätzlich buchen kann. Wir empfehlen dann immer, wenn man vor Ort ist, sich einfach an seine lokale Betreuerin zu wenden von der Organisation und zu fragen, Mensch, welche Reisen gibt es denn, wann finden die statt und sich dann auch nach Preisen zu erkundigen und dann kann man sich dafür anmelden.
Ich muss noch mal kurz eins einflechten, weil der Aufhänger ist, wo du sagtest, Gastfamilien, so wie du und ich. Für viele Eltern von uns ist es unverständlich. Natürlich haben die deutschen Preise immer im Kopf, was so ein Kind kostet. Und die sagen, was sind das für Familien, die Kinder ohne sogenanntes Entgelt aufnehmen? Ich sage immer zu den Schülern, wenn dich eine Gastfamilie auswählt, freue dich, zum ersten Mal in deinem Leben bist du ein Auserwählter oder ein Auserwählte. Wer kann das schon mal in seinem Leben behaupten? Und wenn ich dann sage, ja, Profifamilien, die nehmen jedes Jahr teilweise in Schüler auf, das ist für die unvorstellbar. Vielleicht ganz kurz mal, was sind das für Familien? Vielleicht ganz kurz mal, dass sie knallhart bei euch durchgecheckt werden, weil wir haben es auch schon mal zweimal erlebt, wo zu sogenannten Bekanntenfamilien in den USA das Kind geschickt werden sollte und die Familien haben es abgelehnt, diesen Check. Also der ist wirklich knallhart. Vielleicht sagst du kurz mal was dazu, weil das bewegt die Eltern. Kein Geld und du nimmst ein Kind auf.
Ja, total nachvollziehbar. Also und dann noch ein Teenager in der Pubertät für 10 Monate ist schon eine Leistung, kann man sich gar nicht so vorstellen. Ich glaube tatsächlich auch aus meiner Erfahrung raus, das ist so ein bisschen was Kulturelles in den USA. Da ist es einfach normal, dass man sich in der Gemeinde einbringt, dass man vielleicht auch, ja, zum Beispiel, wenn man eigene Kinder hat, denen so ein bisschen den Einfluss aus dem Ausland mal näher bringen möchte, vielleicht auch, weil man selber nicht außerhalb der US-Grenzen reisen kann oder konnte in der Vergangenheit und Lust hat, da mal ein bisschen internationalen Einfluss zu bekommen. Vielleicht hat die Familie auch in der Vergangenheit deutsche Wurzeln gehabt, man hat Interesse dran, möchte mal ein deutsches Austauschkind aufnehmen. Da gibt es ganz, ganz vielfältige Gründe, glaube ich, von den Familien. Ist aber tatsächlich was in der US-Kultur eher typisch ist aus meiner Erfahrung. Oft sind das Familien, die kommen, ja, zum Beispiel über die Highschools werden gefunden oder über die Kirchengemeinden oder über Freunde. Es ist auch so ein bisschen Mundpropaganda. Wichtig ist also Profifamilien, so würde ich sie nicht bezeichnen. Das klingt so ein bisschen kommerziell und die bekommen ja wirklich keinerlei finanzielle Entschädigung. Das ist auch ganz, ganz wichtig im USA-Klassikprogramm. Es soll auch so bleiben. Aber es sind natürlich wirklich Familien, die haben oft schon Erfahrungen mit Austauschschülern, aber es sind auch immer wieder neue Familien dabei, die das erste Mal machen, die dann einfach wirklich von Freunden zum Beispiel gehört haben, Mensch, wir hatten so eine tolle Erfahrung hier das Jahr und dann probiert das doch auch mal aus. Und dann haben die vielleicht selber ein Kind im Alter oder ein jüngeres Kind und denken sich, Mensch, warum denn nicht? Das ist doch ein toller Einfluss, mal ein Kind aus Deutschland aufzunehmen. Von daher, ja, also es wirkt immer so unvorstellbar, aber ist tatsächlich in der US-amerikanischen gastfreundlichen Kultur gar nicht so untypisch.
Bei Ergänzungen mit Profi meine ich natürlich, dass sie über den reichen Erfahrungsschatz verfügen, einen Teenager aufzunehmen. Und das Zweite, so wie du das hast erzählt, hat mir das Anja vor kurzem gesagt, die Fachberaterin für Kanada ist. Und die sagte, ich habe auch mal im Flugzeug eine getroffen. Die war Kind, da haben ihre Eltern Austauschschüler aufgenommen. Und die ist damit aufgewachsen und hat das so schön empfunden, dass sie hat gesagt, das möchte ich meinen Kindern auch. Also ich möchte damit meine Kinder bereichern. Die sehen das als Bereicherung, die sehen das nicht irgendwie als Kostennote, sondern ganz einfach als Familienbereicherung. Und ich muss auch
Absolut.
eins sagen, ich habe in Dresden mal, kann man wirklich sagen, ein Rentner-Ehepaar, Oma und Opa kennengelernt, die kamen zu mir an Stand, beide lachten ohne Ende, hatten im Schlepptau eine ganz kleine Powerbiene, die kam aus Brasilien, die hatten sie als Austauschschülerin aufgenommen. Und ich habe mich für die beiden so gefreut. Die haben gesagt, Herr Rindfleisch, wir waren im Bad in unserem Alter, wir waren schwimmen, wir waren an der Semperoper, wir haben dieses und jenes gemacht. Und da kriegst du erstmal mit, was das auch für das ganze Leben, die Lebensqualität steigt, wenn du einen anderen Menschen hast. Ja.
Ganz genau, ja. Das darf man,
Und
glaube ich, auf jeden Fall nicht vergessen. Und das zeigt sich eben auch immer wieder. Ich wollte noch was erwähnen zu deiner anderen Frage, die du gestellt hast. Wie werden die Gastfamilien eigentlich geprüft? Das ist nämlich wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Das machen unsere Partnerorganisationen vor Ort. Jede der Gastfamilien, die sich darauf, ich sage jetzt auch mal, bewirbt, denn auch die Gastfamilien müssen eine Bewerbung zusammenstellen über sich. Stellt nicht nur die Bewerbung zusammen, sondern es finden auch mehrere Gespräche statt durch unsere Partner mit der Familie. Es finden Hausbesuche statt. Jedes Familienmitglied über 18 muss auch ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben. Und es wird natürlich wirklich vor Ort auch überprüft, ja, wie wird das Kind aufgenommen? Ist Kost und Logis sichergestellt? Im USA-Klassikprogramm ist es ja so, in den allermeisten Familien hat das Austauschkind ein Einzelzimmer im Haus zur Verfügung. Allerdings kann es auch sein, dass man sich ein Zimmer teilt mit einem Geschwisterkind, wenn es denn das gleiche Geschlecht hat und nicht älter oder jünger als 3 Jahre plus minus ist. Die meisten Kinder haben aber auch im Ausland ihr eigenes Zimmer, manchmal sogar ein eigenes Badezimmer in den Häusern, je nachdem eben, wie das Haus der Familie so aussieht.
gut, kommen wir zu einem noch mehr sensibleren Thema als Abflug oder unbegleiteten Flug. Gewalt und Sicherheit in den USA. Guckt man sich unsere Nachrichten an, brennt die ganze Welt. Franzi von unserem anderen Partner Weers hat mal die Empfehlung gegeben, wenn du in das Ausland möchtest, schau nie auf die Seiten des Auswärtigen Amtes. Du wirst Deutschland nicht mehr verlassen. Wie sieht's aus? Hundertprozentige Sicherheit gibt's nirgends mehr. Ich muss eins sagen, da das gerade ein Thema ist, mit was ich sofort konfrontiert worden wäre, mich würden die Eltern anrufen, wenn sowas würde auftauchen. Ich muss wirklich sagen, seit 2015 haben wir hier das Büro in Dresden offen. Seitdem viele Schüler ins Ausland geschickt mit euch, mit GLS, mit euch sind wir seit 2008 zusammen, weil es eben alles so gut klappt. Ich habe wirklich noch nicht ein einziges Mal was gehört von Gewalt und Sicherheit. Wie sieht's aus mit Gewalt und Sicherheit? Was sagst du? Wie kannst du Eltern beruhigen, dass sie weiterhin ruhig schlafen können?
Ja, also es ist natürlich schon ganz wichtig zu sagen, es kann leider immer etwas passieren. Es kann auch immer etwas in den USA passieren. Ganz kann man das nicht verhindern, logisch. Und es ist, glaube ich, schon auch wichtig zu erwähnen, dass natürlich gewisse Gesetze in den USA anders sind als hier in Deutschland, zum Beispiel das Thema Waffengesetze, ne? Also da gibt es schon unterschiedliche Regularien. Darüber muss man sich bewusst sein und man muss sich entscheiden, fühlt man sich damit wohl oder eben nicht. Aus meiner Sicht spricht nichts gegen einen Auslandsaufenthalt, vor allem auch, weil natürlich unsere Partner in den USA grundsätzlich versuchen, schon Schulen zu wählen oder Schulbezirke, wo es eben einigermaßen sicher ist. Jetzt so richtige Problemviertel würde man dann ausschließen wollen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt zum Beispiel an den Schulen, an den Highschools in den USA, weiß ich auch, haben wir neulich erst mit einem gesprochen, der gerade zurückgekommen ist, gibt es auch immer noch Sicherheitsvorkehrungen an den Schulen. Es gibt Metalldetektoren, es gibt ja Security-Personal an den Schulen. Es gibt auch immer wieder Übungen für den Ernstfall, falls doch mal irgendwas passieren sollte an den Schulen. Das wird immer wieder geübt, auch mit den Kids vor Ort. Also da gibt es schon Maßnahmen auch in den USA, um eben solche Ernstfälle zu verhindern. Es ist ja leider in der Vergangenheit schon vorgekommen, wenn man jetzt mal so zurückguckt in den letzten Jahren und Jahrzehnte. Aber grundsätzlich ist es auch wirklich so. Also wir hatten neulich mal den Fall, da gab es nicht an der Schule, aber so im allgemeinen öffentlichen Raum tatsächlich mal einen Vorfall. Eine Gastschülerin war im Restaurant und es gab draußen fielen ein paar Schüsse und es ist nichts passiert. Alle haben sich direkt in Sicherheit gebracht. Wir wurden aber natürlich direkt informiert von unseren Partnern und man hat auch direkt psychologische Unterstützung angeboten im Nachgang, falls doch irgendwas aufgearbeitet werden sollte. Fand da also direkt Unterstützung statt. Sowohl durch unsere Partnerorganisationen als auch durch die Schulen gibt es immer wieder Angebote. Also von daher, man versucht schon da dann bestmöglich auch zu reagieren, aber auch vorzusorgen.
Ja, unsere Kerl sagen ja auch, was du gerade ansprachst, die Sicherheitsübungen. Die haben gesagt, am Anfang war es für uns neu. Da bist du natürlich etwas aufgeregt. Aber ich dachte, mit der Zeit, das gab uns ein sicheres Gefühl. Und ich sag mal so, du wächst in die Kultur rein und irgendwann geht das in Fleisch und Blut über. Es ist nun mal ein anderes Bild, wobei, ich muss es wirklich so sagen, das, was so in den letzten Jahren in Dresden ist passiert, hätte ich mir können vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen. Es wird so ausgesucht, dass die Sicherheit an oberster Stelle geht, aber garantieren kann es keiner mehr. Machen wir mal Telegrammstil. Wie läuft die Vorbereitung auf das Highschool-Jahr ab? Wir machen bei Bildungsstock die Erstberatung, checken alles durch, Gesundheitsfragen, Zensuren und so weiter und so fort. Wie ist das Kind geeignet? Welches Land ist möglich? Können wir die Wünsche erfüllen, die da sind? Erstellen das Profil des Schülers. Das geht dann zu euch. Kommt zu euch, zu GLS, die Eltern unterschreiben eine Datenschutzerklärung, dass die Daten ins Ausland dürfen, weil das Kind ist ja noch minderjährig. Dann bekommen sie einen sympathischen Anruf von Lara. Lara stellt sich vor und dann wird man sagen, ah, Frau Ollmann, Ihre Stimme haben wir ja schon im Podcast gehört. Dann stellt sich Lara Ollmann vor, spricht mit Ihnen alles durch und jetzt übernimmst du Vertragsangebot und so weiter. Was kommt dann von euch bis zum Abflug?
Ganz genau. Also das ist ja wirklich das Tolle in der Zusammenarbeit mit euch von Bildungsstock. Ihr liefert uns ganz tolle Vorarbeit, macht die Erstberatung, das Interview mit den neuen Teilnehmern und dann bekommen wir die Infos und können darauf aufbauen. Und wie du schon gesagt hast, ich spreche dann gerne das erste Mal mit den Eltern im Nachgang und dann gibt es von uns natürlich das offizielle Vertragsangebot inklusive der Programmrechnung oder und aber eben auch gleichzeitig den Zugang zur Online-Bewerbung. Das ist ja der erste große Schritt. den man als Teilnehmer quasi bewältigen muss. Die Online-Bewerbung ist sehr umfangreich. Wir geben da ganz viel Hilfestellung und Leitfäden und sind jederzeit erreichbar. Denn das ist natürlich die Visitenkarte für die Gastfamilie. Da sollte man viel Herzblut reinstecken und sich eben möglichst bestmöglich beschreiben für seine zukünftige Familie. Ja, was kommt ansonsten noch? Es gibt noch einen Englischtest online, der sogenannte Eltis-Test, den brauchen wir auch für die Online-Bewerbung. Da bekommen die Teilnehmer auch den entsprechenden Link von uns. Ansonsten gibt es noch ein Handbuch zur Vorbereitung und im weiteren Verlauf gibt es dann natürlich auch Hilfestellungen, Unterstützung bei der Visa-Beantragung. Und es gibt ganz wichtig auch noch Vorbereitungsseminare. Ne? Bevor es also losgeht, bieten wir nochmal sowohl digital als auch in Präsenz immer wieder die Option an, sich auf das Auslandsjahr vorzubereiten. Worauf kommt es an? Womit wird man konfrontiert? Was ist wichtig? Was sollte man beachten? Da sprechen wir nochmal im Detail, um dann eben auch bestmöglich losfliegen zu können.
Ja, die Betreuung sehr liebevoll. Ich sage immer, unterschätzen unsere Eltern wie Schüler. Ihr werdet immer an die Hand genommen. Es sind immer Ansprechpartner da. Und sollte mal GLS komplett versagen, was nicht passieren wird, sind wir da als Buhmänner. Warum haben sie uns GLS empfohlen? Aber ich muss immer wieder sagen, in den schlechtesten Zeiten sieht man seine Partner. Ich sage nur Corona. Wir haben es geschafft, dass unsere Schüler fast alle bis zum letzten Tag waren. Also das war schon eine ganz, ganz tolle Leistung. Es bleiben noch zwei Fragen. Die eine mache ich im Telegram-Stil. Wie ist der Schüler in den USA versichert? Im USA Classic-Programm, das sehen Sie dann auch immer in unserer Preis-Leistungsübersicht. Am Ende der Beratung geben wir diese Leistungsübersicht mit. Man ist in den USA Privatpatient, also sehr gut versichert mit Dr. Walter. Dazu haben wir einen Podcast gemacht, den schicken wir unseren Eltern und Schülern. Wie läuft das, wenn ich zum Arzt muss? Wie ist es, wenn ich ins Krankenhaus muss? Wie ist die Bezahlung, dass es direkt ist? Dr. Walter hat zwei hervorragende Apps, die man sich vor Abflug herunterlädt, sodass man ganz schnell einen Überblick hat. Also ich denke mal, der Podcast ist sehr beliebt bei uns, wird angehört und da sind sie auf dem aktuellen Stand. Ich muss dazu sagen, deshalb ist auch das USA Classic Programm so attraktiv, weil dieses komplette Versicherungsprogramm, gerade USA, Kanada, sind die höchsten Versicherungskosten. Das ist so im Jahr ein Tausender. Das ist alles mit involviert. Wir können auch eins sagen, wir sind jetzt im Juli 2024. Aktuell ist der Preis, wobei ich immer sage, die Investition für das USA Classic 13.650 Euro. Da kommt nur noch das Taschengeld dazu. Ich bin mal frohen Mutes, dass dieser Preis gehalten wird. Ist ein Top-Preis, kann man gar nicht anders sagen, weil es dazu gibt es auch noch Schülerauslands-BAföG, das möchte ich jetzt aber auch nicht ausweiten. Bis zu 7.500 kann man dann für die 10 Monate geschenkt bekommen. Da gibt es Informationen in der Beratung. Verbleiben wir bei der letzten Frage. Kann ich mein Kind besuchen oder abholen? Ich bin da ja ziemlich rigoros, was das Besuchen betrifft, Gott sei Dank. Ist eine Programmbestimmung Verbot, Besuchsverbot. Sag mal kurz was dazu und was du von den Abholen hältst. Vielleicht auch nochmal eine kurze Anmerkung zu das Touristenvisum, was am Ende des Jahres mit dranhängt bei dem Classic-Programm.
Genau, also ganz wie du gesagt hast, tatsächlich besuchen darf man sein Kind gar nicht während der Programmzeit und die läuft eben während der gesamten Schulzeit. Das ist tatsächlich ausgeschlossen im USA Classic Programm. Das würde gegen das J1 Visum verstoßen und man würde damit sogar, das Programm gefährden oder man würde, das ist jedenfalls nicht erlaubt. Wir möchten auch auf jeden Fall davon abraten. Also ich glaube, es ist wirklich keine gute Idee, während das eigene Kind im Ausland ist und dort seine Erfahrung macht und sich einlebt, dann zu besuchen und zu unterbrechen in dieser Erfahrung. Hätte ich mir damals auch gar nicht vorstellen können. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist das Kind nach Programmende abzuholen. Das haben meine Eltern damals auch gemacht. Und das war wirklich eine tolle Sache, weil so konnten die auch noch mal vor Ort meine Gastfamilie kennenlernen, meine Schule sehen und wir konnten noch so eine kleine Reise im Anschluss machen. Also das kann man durchaus machen nach dem letzten Schultag. Es ist so, das reguläre Programm endet eine Woche nach letztem Schultag. Man kann aber, wenn man sich während des Aufenthalts nicht zu Schulden kommen lässt, als Teilnehmer noch die sogenannte Grace Period beantragen. Das heißt, man darf noch bis zu 30 Tage nach letztem Schultag in den USA bleiben, wenn man eben zum Beispiel von seinen Eltern dort abgeholt wird und gemeinsam noch reisen möchte. Das kann man erst, wenn man kurz vor Programmende, wenn also alles glatt gelaufen ist, kann man danach fragen bei seiner lokalen Betreuungsperson zum Beispiel. Bietet sich ja aber wirklich an, dass man dann gemeinsam mit den Eltern ja, vielleicht noch eine kleine Reise im Anschluss macht, bevor es dann gemeinsam nach Deutschland zurückgeht. Das machen auch einige von uns bei unseren Teilnehmern, dass die Eltern die Kinder abholen, ist, glaube ich, eine schöne Sache, eine runde Sache zum Abschluss auch nochmal des Jahres. Also von daher, dazu möchte ich gerne anregen. Aber Besuche während der Programmlaufzeit gehen leider gar nicht.
So, da sind wir am Ende. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, weil du garantierst eins, dass ich weiterhin so sein darf, wie ich bin, der Geschichtenerzähler in den Beratungen. Und dann schicke ich unseren wunderbaren Podcast mit Lara an unsere Eltern und Schüler, dass sie auch das notwendige Fachwissen bekommen. Und das macht sich immer ganz gut. Das letzte Wort, Lara, gehört dir. Vorher, liebe Zuhörer, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Lara, ich freue mich, die Saison beginnt bald wieder. Wir werden sicherlich wieder eine Standleitung haben, wo wir tagtäglich telefonieren, weil es ist nun mal das beliebteste Programm bei uns. Ja, Lara, das letzte Wort. Ja. Was sagst du nach über 20-jähriger Erfahrung? Warum sollte jedes Kind ein Highschool-Jahr absolvieren?
Ja, also ich glaube, danke dir erstmal, Horst. Auch danke für den netten Podcast. Ja, also ich glaube, es ist wirklich eine unvergessliche Gelegenheit oder unvergleichliche Gelegenheit, in dem Alter ein Jahr im Ausland zu verbringen. Und die USA bieten sich da natürlich wirklich einfach an. Es ist auch ein wirklich tolles Programm, wenn man die Offenheit mitbringt für das USA-Klassik-Programm eben und sich anpassen kann, ohne vorher die Auswahl zu treffen. Es ist ein wirklich, wirklich tolles und spannendes Programm, das ich nur empfehlen kann. Ich würde sagen, das war eines der prägendsten und wichtigsten Jahre meines Lebens, von dem ich auch immer noch zehre und immer noch gerne zurückblicke und auch immer noch mit der Gastfamilie im Kontakt bin. Also von daher, ich kann das jedem nur ans Herzen legen. Wenn es Fragen gibt, steht Horst bereit und ich auch sehr gerne für alle Fragen, für alle Unklarheiten. Und freue mich, von jedem, von jeder zu hören.
Ja, liebe Zuhörer, das war's nun endgültig. Sie können ja Lara nicht sehen. Eine tolle junge Frau, voller Engagement, voller Lebenslust, lebensbejahend. Und dann tschüss.
Tschüss, danke.